Herr, wir danken dir für die Zeit, die wir haben dürfen. Und wir bitten dich für die Zeit, die jetzt kommt. Wir bitten dich, Herr, dass du selbst das Ruder übernimmst und redest und die Worte, die wichtig sind, in unser Herz sprichst, Herr. Wir befehlen dir diese Zeit an und bitten dich um deinen Segen, Herr. Amen. Gleich zu Beginn, fiese Frage. Wisst ihr noch, was ich letzte Woche gepredigt habe? Na klar, ganz genau. Letzte Woche war der Sonntag Kantate, singt. Und hinter diesem Singen verbirgt sich etwas. Also wir sollen nicht einfach nur singen, damit, also quasi eine göttliche Anordnung, damit unsere Stimmbänder trainiert werden, sondern hinter dem Singen verbirgt sich etwas, nämlich die Freude. Das ist das Entscheidende. Und ich hatte über die Freude gepredigt. Und Jesus, der nach Jerusalem einzieht und die Jünger, die mit Jesus gelaufen sind, sich gefreut haben über die Wunder und alle Taten, die Jesus getan hat. Wie Jesus Menschen begegnet ist, all das hat sie zur Freude angestachelt, sag ich mal. Sie haben sich gefreut und gejubelt. Und wir sind auf ein paar, also ich bin auf ein paar Sachen gekommen und ihr habt es euch angehört. Nämlich, und ich will das nochmal, sag ich mal, noch so ein bisschen in verkürzter Form wiedergeben, weil das nämlich heute in unserem heutigen Predigttext wieder eine Rolle spielt oder so ein bisschen zumindest. Und zwar, das erste, Freude ist kein Bonus im Leben als Christ, sondern ist ein wichtiger Bestandteil unseres alltäglichen christlichen Lebens. Das, was wir von Gott bekommen, geschenkt bekommen, also Erlösung von Schuld, Hoffnung auf ewiges Leben, Kind Gottes zu heißen und auch ein Kind Gottes zu sein, das sind alles Sachen, die von uns auf uns kommen, quasi von außen. Ja, das ist nichts, was in unserem Alltag irgendwie passiert, weil wir uns angestrengt haben, weil wir schlau sind und weil wir uns irgendwie, keine Ahnung, irgendwas besonders gut gemacht haben oder nur lange genug darüber nachgedacht haben. Davon kriegen wir kein Heil. Davon, nee, werden wir keine Kinder Gottes. Nein, Gott schenkt es uns von außen. Egal wie der Alltag aussieht. Und genauso möchte Gott uns auch Freude schenken von außen. Ich meine, wir können uns auch an Alltäglichem freuen. Ne? Ich kann mich an meinen Kindern freuen, ich kann mich an meiner Frau freuen, ich kann mich an Dingen freuen, die im Garten vielleicht funktionieren, Pflanzen, die wachsen und nicht eingehen zum Beispiel. Es gibt einiges, worüber man sich freuen kann. Aber Gott will uns mit einer Freude beschenken, die quasi in unseren Alltag von oben reinkommt. Und diese Freude kommt eben unter anderem durch Lob und Dank, indem wir Gott loben und ihm die Ehre geben. Dadurch bekommen wir diese Freude, indem wir uns an seine Wunder, an seine Versprechen erinnern und so weiter. Deswegen singen wir auch diese Anbetungslieder und die Lobpreislieder. Wenn man sich zum Beispiel die Psalmen anguckt, dann merkt man, dass es dort immer wieder passiert, dass Menschen aus ihrem Alltag heraus anfangen, den Psalm zu schreiben und bei der Freude landen. Es ist ja nicht so, dass wir immer Freude empfinden. Ne? Es ist ja nicht immer so, dass es uns gut geht. Deswegen das Danken und Loben, weil wir dann zur Freude kommen. Mal als ein Beispiel, der Psalm 13 zum Beispiel, der fängt an, Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Klingt gar nicht fröhlich, überhaupt nicht freudig. Aber er endet mit, ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Und dadurch kam ich drauf, zu sagen, lasst uns im Alltag mehr loben. Wir machen das im Gottesdienst, ist alles super. Aber lasst uns das auch im Alltag tun. Auch wenn es uns vielleicht nicht danach ist, wenn wir sagen, wie so ein Sportler, der im Bett liegt, oh, ich habe heute keine Lust. Lasst uns damit anfangen, die Freude kommt hinterher, die kommt danach. Und ehrlich gesagt, wenn wir als Christen immer davon sprechen, dass wir die beste Nachricht der Welt haben, ja, dann ist da eine Nachricht gemeint, die auch zur Freude taugt. Sonst wäre es ja nicht die beste. Und über diesen Punkt, über diese Freude, kommen wir zu unserem heutigen Predigttext. Um das Setting, also worin unser Predigttext quasi spielt, um sich das besser vorzustellen, bitte ich euch mal, ich hoffe, ihr habt da alle eine Erinnerung, die ihr abrufen könnt, bitte ich euch mal, euch zu überlegen, stellt euch eine Freizeit vor, eine Jugendfreizeit, eine Klassenfahrt, Urlaub vielleicht auch. Und ganz speziell der letzte Abend. Der letzte Abend, bevor es wieder nach Hause geht. Habt ihr da was, was ihr abrufen könnt, was ihr euch vorstellen könnt? Ich sehe ein enttäuschtes Gesicht. Nein, Spaß. Also, überlegt mal, ihr werdet irgendwas haben. Der letzte Abend. Und der letzte Abend ist deswegen besonders, weil man weiß, es ist bald vorbei. Und man will es irgendwie nochmal so richtig genießen. Man macht was Besonderes. Auf Freizeiten, auf Jugendfreizeiten werden die Gespräche am letzten Abend besonders intensiv. Man hat besonders viele Seelsorgegespräche, weil man nämlich schon warm geworden ist und auch die Teilnehmer merken, jetzt habe ich die Chance, nochmal was anzusprechen. Morgen fahren wir wieder nach Hause, bin ich wieder in meinem Alltag. Und Jesus befindet sich mit seinen Jüngern ungefähr an diesem Punkt. Die Freizeit ist bald vorbei. Es ist der letzte Abend. Es ist der letzte Abend vor der Kreuzigung. Jesus überrascht seine Jünger nochmal mit was Besonderem, nämlich mit der Fußwaschung. Sie sind ein bisschen überfordert, aber er erklärt ihnen das alles. Und dann feiern sie das Abendmahl. Und Jesus redet mit seinen Jüngern über ein paar wichtige Sachen, bevor es zu Ende ist. Er sagt ihnen, dass er gehen wird. Er sagt ihnen etwas über den Heiligen Geist, den sie bekommen. Er redet über Frieden, den sie durch ihn bekommen. Er redet darüber, wie wichtig die Beziehung zu ihm bleiben wird. Er redet davon, dass er der Weinstock ist und sie die Reben und dass sie ganz abhängig sind von ihm. Er redet über Liebe untereinander und über den Hass der Welt, auf den sie sich einstellen sollen. Ich glaube, es ist ein recht intensiver Abend. Ihr könnt euch das durchlesen im Johannesevangelium. Und er sagt ihnen nochmal ganz viele wichtige Dinge. Und ich glaube, die Jünger, die haben gemerkt, die Situation gerade, es knistert. Judas war schon weggegangen und die wussten, irgendwas liegt was in der Luft. Jesus hatte sich im Tempel unbeliebt gemacht, hatte da Tische umgeschmissen und so weiter und hat die schlauen und frommen Leute so ein bisschen gegen sich aufgebracht. Und ich glaube, den Jüngern war klar, da liegt eine Festnahme liegt eigentlich in der Luft. Dass da irgendwas passiert, liegt in der Luft. Und ich denke, sie haben sehr genau zugehört, was Jesus da gesagt hat. Und dann kommen die letzten Worte, bevor Jesus das Abschlussgebet spricht. Und das ist unser Predigttext. Und da sagt er Folgendes. Auch ihr habt nun Traurigkeit, also weil er geht, hat er ihn ja angekündigt, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkünden von meinem Vater. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Habt ihr es gemerkt? In dem Lied, welch ein Freund ist unser Jesus, ist eine kleine theologische Ungenauigkeit drin. Da steht, da haben wir nämlich gesungen, dass Jesus uns im Gebet vertritt. Aber hier sagt er, er wird nicht den Vater bitten. Wir selber bitten den Vater. Er stellt diese Verbindung her. Und ehrlich gesagt, würde ich jetzt gerne, wie das in der Bibelstunde üblich ist, mit euch zusammensitzen, da kann ich nämlich Fragen stellen und kriege dann auch Antworten. Und würde jetzt gerne mal fragen, was macht dieser Text mit euch? Was löst das in euch aus? Freude oder eher Fragezeichen? Jesus sagt, ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Die Freude soll niemand von euch nehmen. Freude, die Freude im Alltag, die kann man uns eigentlich, ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, die kann man uns ganz gut nehmen. Also wenn man einen Tag positiv startet und sagt, yes, mir geht's gut, ich habe nichts und man kommt auf Arbeit und ein Kollege kann das schon mal schaffen, mit einem, zwei Sätzen einen den Tag zu ruinieren. oder irgendwas Kleines kommt im Alltag und die Freude ist weg. Erinnert ihr euch an die Freude, was ich am Anfang gesagt habe? Gott will uns Freude von oben schenken. Die kann man uns tatsächlich nicht wegnehmen. Denn man kann uns alles wegnehmen, man kann alles kaputt machen, was uns gehört. Man kann uns ins Gefängnis stecken, auch foltern, und das passiert weltweit auch mit Christen. Aber Gott kann man nicht kaputt machen. Dass wir seine Kinder sind, dass er uns liebt, das kann man nicht kaputt machen. Diese Freude geht nicht kaputt. Versteht mich nicht falsch, wenn ich so viel über Freude rede, ich will euch nicht nerven, aber ich finde es schon spannend. Gott lädt uns ein in ein ewiges Leben. Und wir lesen in der Bibel, dass das sein wird ohne Tränen, ohne Leid und ohne Schmerz. Ein Leben in Gottes Nähe, wo wir Gott die Ehre geben, wo Freude ist. Und jetzt sagt Jesus, betet und ihr werdet empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Ich erkenne da ein Muster. Ich erkenne da ein Muster. Wir haben nicht immer die beste Stimmung am Tag. Uns geht es nicht immer gut. Wir laufen nicht immer grinsend durch den Tag. Aber Gottes Zielmarker, Gottes Ziel ist die Freude. Da will er uns hinbringen. Und sogar schon auf dem Weg will er, dass wir uns freuen, dass wir Freude haben. Jetzt fällt dem kritischen Leser oder Hörer natürlich auf, warte mal kurz, da war doch ein Satz, das haut doch nicht hin. Da sagt Jesus, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Ist das eure Realität? Frage ich mal so, ketzerisch. Ist das eure Realität, dass ihr das erlebt? Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, werdet ihr es bekommen. Ich würde ja mal ein bisschen, wie gesagt, ketzerisch sagen, es sind schon zu viele Menschen an Krebs gestorben, als dass das so einfach und platt stimmen könnte, oder? Für wie viele Menschen haben wir schon gebetet, die eine schwere Krankheit hatten und sie sind trotzdem gestorben? Und ich kann euch sagen, um diese Stelle haben schon viele Theologen gerungen. Wie ist denn das zu verstehen? Wie meint Jesus das? Und weil Gebet so ein wichtiges Thema ist für uns als Christen, habe ich euch mal drei der Gedanken, die es dazu gibt, mitgebracht. Weil wir da, glaube ich, was draus ziehen können. Das erste, da bezieht man sich oder da konzentriert man sich auf den Zusatz, den Jesus macht und sagt, was ihr bittet, in meinem Namen. Aha, okay, was heißt das? Damit ist nicht gemeint, dass wir beten, unsere Agenda runterbeten und am Ende noch dran denken, dass wir ransetzen in Jesu Namen. Tada, jetzt wird alles, wie ich es will. Das ist nicht damit gemeint. Gebet gemeint ist, im Sinne Jesu zu beten, in seiner Art, das, was er gebetet hätte. Und wenn wir uns Jesus ansehen, wie er dargestellt wird in den Evangelien, dann war Jesus in allererster Linie mal kein Besitzer von Luxuswaren. So, er hat ein recht einfaches Leben gelebt. Jesus selbst hat Beten als eine Art oder als die Art von seiner Verbindung mit dem Vater verstanden. Das war das Wichtigste, die Verbindung mit dem Vater. Er hat es auch gesagt, er hat gesagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Das, was er im Gebet erkannt hatte oder das, was er vor sich gesehen hat und wo er wusste, das würde der Vater jetzt tun. Er würde wollen, dass ich denen begegne, die am Rand sitzen. Er würde wollen, dass ich denen begegne, denen niemand begegnet, die krank sind, blind, belastet mit irgendwelchen Dingen. Dass ich denen begegne, das ist im Sinne des Vaters. Gebet dient bei Jesus scheinbar komplett dem Auftanken bei Gott und dem Austausch mit Gott, dem Vater. Und es gibt so eine Stelle, wo Jesus über Gebet redet, die ist auch nochmal sehr aufschlussreich aus meiner Sicht. Da sagt er nämlich, wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch und er gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Komisches Bild, macht niemand. Da sagt er, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Das ist eine ganz beliebte Stelle, um zu sagen, wenn ich Gott um etwas bitte, dann bekomme ich auch was Gutes. Das kann man so sagen, das stimmt auch. Aber eigentlich hat Jesus hier den Fokus, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ganz am Ende, wer bittet um den Heiligen Geist? Ah, das ist Jesus wichtig. Der Heilige Geist, die Verbindung zum Vater, das ist ihm wichtig. Da ist sein Fokus drauf. Es geht ihm nicht zuerst darum, irgendwas zu bitten, sondern alles auf die Verbindung zum Vater zu setzen. Und vielleicht, wenn wir für einen Sterbenskranken beten, ist die Erhörung im Gebet nicht die, dass der Sterbenskranke sofort wieder gesund ist und wieder rumlaufen kann. Vielleicht ist die Gebetserhörung auch der Friede in mir und der Friede in dem Sterbenskranken darüber, dass er geht. Vielleicht heißt vollkommene Freude im Gebet auch zu verstehen, was Gott vorhat und nicht, was ich vorhabe. Und dass das umgesetzt wird, was ich will. Der zweite Ansatz von den Theologen ist, zu sagen, naja, man muss das im Zusammenhang sehen, das sage ich ja auch öfter. Nach seiner Rede kommt das hohe priesterliche Gebet. Also die Rede ist vorbei und er betet nochmal so zum Abschluss, machen wir auch öfter. Und er zeigt in diesem Gebet den Jüngern nochmal, wie gebetet wird. Ist auch interessant. Da betet er nämlich zum Beispiel Folgendes. Er betet zum Vater, lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Das ist so ein Satz, wo man schnell mal einen Knoten im Kopf kriegen kann. Aber was Jesus hier tut, er betet für sich selbst. Er betet noch, was sein Auftrag war und dass er diesen Auftrag erfüllt hat und so weiter. Aber er betet darum, dass er sich in das Bild verwandelt, verändert, was der Vater von ihm hat. Was der Vater von ihm sieht. Ich finde, das klingt eigentlich nach einem ziemlich guten Gebetsanliegen. Zu beten, Herr, verwandle mich in das Bild, was du von mir hast. Vor den Verletzungen und den Verkrümmungen, die wir so durch unser Leben bekommen haben. Zu beten, Gott, verändere mich in dein Bild. Und er betet weiter in dem Gebet. Sie alle sollen eins sein, die Jünger. Genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Jesus betet für die, die ihm anbefohlen sind, die Jünger. Das war sein Auftrag. Die Frage, wer ist uns eigentlich anbefohlen? Ich meine, wir haben in der Gemeinschaft haben wir Menschen, die haben ein Leitungsamt. Die haben Verantwortung über Menschen, über eine kleine Gruppe von Mitarbeitern. Aber jeder von uns hat doch Verantwortung für jemanden. Jedem sind doch andere Menschen anbefohlen, ob es die Familie ist, ob es die Nachbarn und Freunde sind. Jedem von uns sind Menschen anbefohlen. Und das ist doch mal ein Gebetsanliegen, für die zu beten. Und Jesus betet, ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Jesus betet darum, dass Menschen ihn kennenlernen und dadurch in Kontakt mit dem Vater kommen. Das ist schon krass, oder? Dass man das so merkt, dass das ist das Absolute, das, was Jesus wollte. Dass Menschen durch ihn zum Vater kommen. Keine Spielereien rundherum. Kein, wir beten für irgendwas oder so. Das ist der Hauptfokus, die Verbindung zum Vater. Jesus war davon überzeugt, offensichtlich, dass das das Beste ist, was dir passieren kann, dass du eine Verbindung zum Vater hast und dass er an dir arbeitet. Alles, was Jesus tut und betet, geht in diese Richtung. Dass Menschen angstfrei in Kontakt mit Gott, dem Schöpfer, dem Papa, kommen. Okay, das geht ja alles so ein bisschen in eine Richtung. Ich habe noch ein drittes. Der eine oder andere sagt jetzt, ach, jetzt darf ich ja gar nicht für meine Anliegen beten oder was. Jetzt muss ich immer das beten, was Jesus gebetet hat. Doch, das darfst du. Und vielleicht ist diese dritte Argumentation für dich. Die heißt nämlich, Jesus hat es gesagt und er macht keine Abstriche. Jesus hat gesagt, wir sollen beten und er macht keine Abstriche. Er sagt nicht, du musst irgendwie besonders heilig sein, du musst besonders schlau sein oder besonders irgendwas. Er hat es gesagt, also lasst uns beten, um was uns wichtig ist und was uns in den Kopf kommt. Lasst uns frei und fröhlich beten. Und wenn es Probleme gibt und wenn was nicht klappt, dann haben wir einen Ansprechpartner. Den, der es gesagt hat, Jesus. Er hat es gesagt, also gehen wir auf ihn zu. Wir können ja Jesus mit jedem Anliegen in den Ohren liegen, jedes Gebrechen und jedes Problem bringen. Abschließend, damit wir es nochmal in den Kopf kriegen, das Erste, Gott hat ein Ziel mit uns und dieses Ziel ist Freude. In Ewigkeit sowieso, aber auch hier. Gott möchte nicht, und manchmal ist das so ein altes, frommes Bild, dass Gott möchte, dass wir im Leid und dann geformt werden und. Und dann freut man sich fast, wenn irgendwie was ist, was schwer ist. Und manchmal gucken wir auf die verfolgten Christen und wenn man lange genug drüber redet, denkt man sich, ah, warum bin ich nicht verfolgt? Das ist nicht das Ziel, was Gott mit dir hat. Das Ziel Gottes ist Freude. Nicht die Freude einfach aus dem Alltäglichen, sondern Freude von ihm. Und das Zweite, Jesus fordert uns auf zu beten in seinem Namen und er verspricht, dass wir empfangen werden. Jesus selber legt einen großen Fokus darauf, zum Vater zu beten, um diese Beziehung zu beten, dass diese Beziehung stark ist, die Wiederherstellung und die anbefohlenen Jünger. Aber wir dürfen frisch und frei beten und alles mit Gott verhandeln, was uns bewegt. Auch wenn Gebet mal nicht erhört wird. Auch das dürfen wir mit ihm verhandeln. Und am Ende möchte ich euch noch einen Satz mitgeben. Das ist der letzte Satz, bevor Jesus betet. Er redet die ganzen Worte und erklärt ihnen alles Mögliche, was jetzt kommen wird. Und bevor er anfängt zu beten, sagt er diesen Satz. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Amen.